Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kurzfolge im Streamgestöber, wo ich Esther mir heute mal wieder meine Chefin eingeladen habe, um euch einen Filmtipp mitzubringen fürs Wochenende. Hallo Jenny.
Hallo Esther.
Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass dieser Film, den du heute vorstellst, einer der Lieblingsfilme letztes Jahr war, oder?
Ja, nach dem zweiten Schauen habe ich ihm auch 5 Sterne bzw. 10 Punkte gegeben.
Boah, das ist natürlich ein Griff in die Sterne, würde ich sagen. Verrat uns doch mal, was das ist, was du heute mitgebracht hast.
Es geht um Trap. Der hat in Deutschland den wunderbaren Titel Trap, No Way Out.
Klingt wie Sackgasse.
Genau, in Amerika hieß er einfach nur Trap. Der kam im August 2024 in die deutschen Kinos. Ist der jüngste Film von M. Night Shyamalan, den man kennt durch The Sixth Sense, Unbreakable, Glass und zuletzt Knock at the Cabin. Sein nächster Film kommt schon nächstes Jahr. Also der arbeitet fleißig.
Hohe Frequenz, ja.
Der Twistmaster, und das ist ein psychologischer Thriller mit einem Twist, der schon im Trailer verraten wird. Und das ist nicht schlimm.
Aber vielleicht ist es dann noch gar kein Twist mehr, wer weiß.
Es ist die Ausgangsidee.
Erzähl doch mal, was die Ausgangsidee ist.
Genau, es geht um Josh Hartnett, unser aller Darling aus The Faculty und Oppenheimer. Und dazwischen hat er sich auch noch andere Dinge gemacht in seinem Leben. Der spielt die Hauptrolle, er spielt einen Feuerwehrmann namens Cooper, der eigentlich ganz unscheinbar aussieht und seine Tochter Riley zum Konzert ihrer Lieblingssängerin Lady Raven nimmt. Man könnte es auch vergleichen mit einem Vater, der irgendwie in L.A. mit seiner Tochter zum Taylor Swift Konzert auf der Eras Tour geht. Also das sind offensichtliche Bezüge da. Es ist ein ganz liebevoller Dad, der das mit seiner Tochter macht. Aber innerhalb kürzester Zeit finden wir heraus, dass dieser Dad in Wirklichkeit der Butcher ist, nicht der, wie heißt er, Bay Harbor
Butcher, nicht Dexter.
Er ist nicht Dexter, aber er ist ein Butcher. Er ist ein Serienkiller, der Leute erst gefangen hält, sich an ihrem Leib labt und dann umbringt und verscharrt und so weiter und so fort. Und warum lernen wir das? Weil er bemerkt, dass doch erstaunlich viel Polizei rund um diesen Konzertsaal dort sich versammelt hat. Es werden zunehmend Leute kontrolliert, Männer im mittleren Alter, die auch ein bisschen aussehen wie er, während er da so Spaß hat. Und dann hört er eben, aha, da ist die Polizei in Wirklichkeit vor Ort, um dem Mörder, dem Butcher, dessen Identität sie nicht kennt, eine Falle zu stellen. Denn man hat durch ein Beweisstück an einem Tatort herausgefunden, dass er bei diesem Konzert anwesend sein wird. Und dann geht's erst so richtig los. Wie entkommt der Killer dieser Falle?
Der titelgebenden Trap,
genau.
Um das für euch zu übersetzen, falls ihr da nicht so Englisch drin steckt. Ja, ich fand auf jeden Fall, ich habe den Film natürlich auch im Kino geguckt, einfach natürlich erstmal spannend, weil es ein M. Night Shyamalan-Film ist. Was muss man natürlich immer mitnehmen als Filmfan. Wie stehst du generell zu ihm als Regisseur?
Also, ich war schon sehr begeistert von seinen ersten 3 Filmen, insbesondere dann Unbreakable, also seinen ersten 3 Filmen nach seinem Debüt, was ich bis heute nicht geschaut habe, weil Sixth Sense war nicht sein Debüt,
ja.
Aber seiner Thriller-Karriere, damals wurde er als junger Spielberg nach The Sixth Sense betitelt, das hat er dann nicht ganz wahr machen können, wer kann das auch schon wahr machen, aber ich mochte Unbreakable sehr, ist einer meiner Lieblings-Superhelden-Filme, ich mochte auch Signs sehr. Dann bin ich so ein bisschen vom Shyamalan-Glauben abgefallen und danach bin immer mal wieder aufgestiegen, aber ich bin jetzt kein Superfan oder so. Also ich schaue mir sowas wie Knock at the Cabin zum Beispiel sehr gern an. Glass hingegen fand ich furchtbar, weil dieses oder auch hier dieser Split mit James McAvoy,
ja, ja.
Bin ich jetzt auch nicht der
Hängt
größte.
Ja zusammen.
Genau, bin ich auch nicht der größte Fan von, dass Unbreakable wieder aufgescharrt wurde und zum Franchise gemacht wurde. Aber insgesamt ist er einfach ein spannender Filmemacher.
Ja, auf jeden Fall. Man weiß immer nicht, was einen erwartet. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass man bei diesem Twistmaster dann viele Twists und Wendungen bekommt. Ich fand natürlich auch die Ausgangslage sehr cool, dass man dieses riesige Konzert hat. So als Thriller-Setting ist ja auch recht ungewöhnlich, wo irgendwie jeder schon mal was gehört hat von, da wurden Stadien gefüllt mit Taylor Swift oder wem auch immer. Und da jetzt so eine Handlung reinzuverlegen, hat das für dich gut funktioniert, so als Handlungsort, um die Handlung noch zu befeuern, dass es eine spannende Kulisse sein kann? Oder hat dich eher dann das auch interessiert, wenn es danach vielleicht auch noch rausgeht aus diesem Stadion?
Also ich fand dieses Setting in der ersten Hälfte des Films sehr, sehr erfrischend, weil ich liebe natürlich Serienkillerfilme. Ich liebe auch sowas wie Das Schweigen der Lämmer oder Sieben. Und ich gucke mir die auch alle an, immer und immer wieder. Und auch, ich habe auch Dexter 4 Staffeln gesehen. Aber was die natürlich alle irgendwie gemein haben, egal ob man auf der Seite der Polizisten oder des Serienkillers ist, ist, dass man sich eigentlich durch eine Stadt bewegt, vielleicht auch von Opfer zu Opfer, von Tatort zu Tatort. Und es gibt eigentlich nicht dieses Kammerspiel. Und natürlich, die Kammer ist hier sehr, sehr groß. Da passen Tausende von Menschen rein.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich wie ein Stadion, wo dieses Konzert stattfindet. Aber du hast diesen begrenzten Schauplatz. In der ersten Hälfte des Films bist du auch sehr stark auf die Perspektive von Josh Hartnetts Killer fokussiert. Das heißt, er schaut direkt in die Kamera, wir folgen seinen Blick, die Kamera imitiert seinen Blick auch, sodass wir sozusagen fast schon zu Mittätern gemacht werden. Das heißt, der Schauplatz ist begrenzt und wir geraten in diese Position, wir werden sehr perfide in diese Position hineingerückt, wo wir denken irgendwann erst so, das ist aber ein fieser Mann und dann hoffentlich kommt er da raus. Der macht nämlich viel Spaß. Josh Hartnett macht sehr viel Spaß. Die Figur ist sehr unterhaltsam geschrieben, weil er eben unglaublich selbstbewusst einfach Dinge macht, wo man denkt, warum macht er das? Ist das nicht viel zu gefährlich? Aber er geht dann einfach in einen Raum rein, voller Polizisten von dieser Spezialeinheit, die ihn sucht.
Und holt sich einen Kaffee.
Und klaut nebenbei noch irgendwie eine Chipkarte und was weiß ich. Also er hat diese Macht, die Serienkiller im Film und in Romanen ja ausmacht. Ne? Sie setzen sich über alle Grenzen des Moralischen und des Gesetzes und des Vorstellbaren hinweg. Der Hannibal Lecter ist das beste Beispiel dafür. Den bewundert man ja auf eine kranke Art, auch dass er das macht. So auch wenn man natürlich seine Verbrechen hoffentlich verurteilt. Und er ist eben so der Inbegriff dieses Serienkillers, der sich selbst überschätzt. Aber es wird eben auf eine sehr originelle Weise im Genre dargestellt, wie er das macht und wie er sich verhält. Und der Kontext ist sehr frisch einfach für einen Serienkillerfilm. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Und das hat mir Riesenfreude bereitet. Und wenn er dann rausgeht, ich sag nicht wie, weil das ist eigentlich die wirkliche Überraschung in dem Film, die jetzt nicht ein Megatwist ist, der alles verändert, sondern eher so den Film auf eine neue Ebene hebt, die ihn zusätzlich noch interessanter macht für mich. Dann wechselt die Perspektive auf eine andere Person und man kommt in die Perspektive eines potenziellen Opfers. Und das macht es dann, das bereichert den Film dann noch weiter. Man wird als Zuschauer so hin und her gespielt wie so ein
Tennisball. Mittäterschaft und jetzt müsste man doch mal die andere Perspektive einnehmen.
Genau, und das fand ich wirklich, wirklich originell in einem sehr ausgetretenen Genre.
Außerdem ist es ja ein Stück weit auch ein Teil der Josh Hartnett-Renaissance, die wir gerade erleben in den letzten Jahren. Also nach als Teenie-Star war er natürlich riesengroß, dann war er eine Zeit lang gar nicht so präsent. Jetzt ist er zurück. Würdest du sagen, es ist schon sein stärkster Film, der jetzt in letzter Zeit kam? Hast du die anderen auch gesehen, was da noch so an Guy Ritchie-Filmen und anderen Sachen unterwegs war?
Also ein paar habe ich auch gesehen. Ich würde sagen, es ist schon seine ungewöhnlichste Rolle, weil Josh Hartnett jetzt nicht der geborene Bösewicht ist. Ich habe auch schon mal einen Serienkillerfilm mit ihm gesehen, der ganz gut ist. I Come With The Rain, das ist von so einem vietnamesischen Regisseur aus den 2010ern, den frühen. Sehr stylisch, aber der ist ja natürlich so der geplagte Cop. Okay. Und das ist eigentlich so seine klassische Position, nachdem er so ein bisschen älter geworden ist. Er war so der Rebell in der Jugend, aber auch nie so rebellisch. Rebell, den man der Schwiegermutter vorstellen kann. Und als er dann älter wurde, hat er so ein paar Cops gespielt und hat irgendwie, glaube ich, auch nicht seinen Weg gefunden, so sein Typusfigur, so wie Bruce Willis sein Typusfigur gefunden hat. Und ist dann auch aus unterschiedlichen Gründen so ein bisschen abgefallen, irgendwie so von dem Hollywood-Schrein. Und ich finde es schon interessant, weil es auch ganz anders ist als zum Beispiel seine Rolle in Oppenheimer, wo er ja den BFF von dem titelgebenden Oppenheimer spielt. Und er so einfach so nüchterner, leicht unterhaltsamer Wissenschaftler ist. Ich wüsste gar nicht, wie ich ihn groß beschreiben soll, außer dass es einfach so eine Bank ist, auf die du dich verlassen kannst.
Ja.
Und hier ist er halt ein absoluter Psycho, der sehr viel Spaß hat und auch seine Dialoge entsprechend lustvoll ausspricht und auch so ein bisschen durchdreht teilweise. Und das ist eine ganz andere Facette von ihm.
Ich denke auch, er sticht da schon sehr raus. Deshalb vielleicht auch noch die Frage zum Rest des Casts. Ist dir da noch jemand aufgefallen, wo du sagst, die haben dich überzeugt oder vielleicht auch eher nicht so überzeugt? Du darfst auch Kritik äußern, auch bei einem 10-Sterne-Film, Jenny.
Nein, natürlich nicht. Nein, also ich bin insgesamt eigentlich sehr zufrieden. Spielt noch Alison Pill mit. Die hat noch eine große Rolle in der zweiten Hälfte des Films. Die man, glaube ich, aus, hat sie nicht in Star Trek Discovery oder so mitgespielt?
Durchaus.
Oh, das
oder war es Picard, eins von beiden?
Sie hat in einer dieser Star Trek-Serien mitgespielt, ich bin gut vorbereitet. Aber die Überraschung für mich war eigentlich Salika Knight Shyamalan. Wir reden ja immer viel über Nepo-Babys im Internet, also Kinder, die Hollywood-Karriere machen dank ihrer Eltern. Mhm. Und sie ist eigentlich so, wenn man den Cast durchliest, eigentlich das klassische Nepo-Baby, weil sie halt die Tochter des Regisseurs ist.
Sie ist die Starsängerin, spielt die auf der
genau,
Bühne steht.
Genau, sie spielt Lady Raven und sie nimmt natürlich dann auch eine größere Rolle ein. Sie singt auch das Soundtrack-Album zum Film. Und
sie hat das sogar geschrieben, auch zusammen mit ihrem Vater. Das fand ich ganz
sie
spannend.
Ist, genau, sie ist halt schon lange einfach eine Sängerin. Mhm. So, deswegen verzeihe ich ihr auch das Casting als Nepo-Baby. Nein, sie ist eigentlich perfekt für die Rolle. Weil du, wenn du so fiktionale Popstars im Film hast, halt manchmal das Problem hast, dass man so denkt, wer würde für diese Person eigentlich Tickets kaufen?
Ein Stadion füllen.
Ja, also die müssen ja auch Charisma mitbringen, die müssen Lieder mitbringen, die glaubhafte Banger sind.
Ja.
Und das macht sie alles. Und das fand ich wirklich überraschend, weil das war so der Aspekt an dem Film, der mich am wenigsten vorher interessiert hat. Sie steht da eigentlich auf der Bühne.
Ja.
Aber sie kommt dann auch langsam Schritt für Schritt in so eine Position, wo sie auch so ein bisschen als Regisseurin des Geschehens agiert, wo der Film auch so ein bisschen metamäßig wird und die Perspektiven des Films so auf dem Spiel stehen, habe ich ja schon angedeutet, wer hat eigentlich die Kontrolle über diese Geschichte, der Mörder oder andere Personen in der Geschichte und potenzielle Opfer. Und da macht sie einen sehr guten Job. Also sie ist jemand, die ich vorher noch nie irgendwo gesehen habe. Ich wusste nicht mal, dass sie existiert. Ich dachte,
der hat sogar mehrere Kinder. Eine ist auch Regisseurin und macht selber Filme, Horrorfilme, aber das
ja,
ist eine
der kam
andere.
Auch, ja, einer davon kam auch im selben Jahr aus wie Trap. Ich kannte sie nicht und dachte dann, ja, glaubhafter Popstar, gute Schauspielerin, weiter so. Nepo-Baby abgesegnet.
Trotzdem lässt es sich natürlich auch M. Night Shyamalan nicht nehmen, da auch einen kleinen Gastauftritt zu nehmen, wie wir das von ihm kennen und mehr oder weniger lieben mit bei seinen Schauspielqualitäten. Aber ich glaube, das ist hier zu verschmerzen.
Ja, also er hat ja zwischenzeitlich so eine Phase gehabt in den 2000ern, wo er seinem eigenen Hype, glaube ich, etwas zu sehr geglaubt hat und sich sehr in den Vordergrund gespielt hat als Regisseur, der auch als Schauspieler auftritt, aber mittlerweile hat er eher so wieder so, ist noch nicht so schön wie bei Hitchcock zum Beispiel. Hitchcock ist ja sein großes Vorbild. Mhm. Trap erinnert auch stark an Filme wie Das Fenster zum Hof oder so, die sehr stark mit den Perspektiven spielen. Und Hitchcock hat ja immer so lustige, wo er einfach an der Kamera vorbeiläuft und irgendwie einen lustigen Hut auf hat oder was weiß ich.
Ja, ja.
Und zu diesem Minimalismus ist M. Night noch nicht zurückgekehrt. Das wünsche ich ihm. Hier hat er eine Sprechrolle, aber die passt sehr gut, weil die Figur, die er spielt, auch ein verwandtschaftliches Verhältnis zu der Sängerin hat.
Mhm.
Und das ist eine schöne Rahmung, vor allem weil das, was diese Figur entscheidet, den ganzen Film verändert.
Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist natürlich spannend, dass er sich in so eine Weiche reinschreibt. Okay.
Ja. Nee, wie gesagt, das ist auch ein Meta-Film.
Ja.
Es geht auch um die Inszenierung von Blicken, um die Inszenierung von Unterhaltung für uns und unsere Teilnahme daran als Zuschauende und dann eben unsere Identifikation mit Menschen, die furchtbare Dinge tun.
Ja, ich fühlte mich auf jeden Fall sehr angeblickt, immer mit diesen sehr frontalen Kameraeinstellungen, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Wir haben auch vorhin jetzt natürlich gerade schon über Dexter gesprochen, so als klassischer Serienkiller. Wir verfolgen mit, was er so tut und sind eingeweiht. Fallen dir noch andere Filme oder Serien ein, wo du sagst, wenn Leute sich vorstellen sollten, was Trap ist, sollten sie vielleicht an diesen Film oder diese Serie denken?
Also für mich ist es schwierig, da vergleichbare Filme zu finden, außer die Serienkiller-Filme, die ich schon genannt habe. Ich glaube, so rein von der Identifikation ist Dexter am nächsten dran, weil du bei Dexter ja auch Mittäter bist. Der Unterschied, also Mittäter als Zuschauer, du bist irgendwie dabei und in virtueller Weise unterstützt du ihn in seinen Verbrechen. Aber der Unterschied ist eben, dass du bei Dexter eine Figur hast, die, obschon sie problematische Hobbys hat, diese aus einem Grund macht, den sie für richtig hält. Mhm. So, also er hat ja seinen Moralkodex auf seine Art und Weise. Und bei Trap ist das nicht so. Er macht das einfach nur, weil er ein Psycho ist. Und es gibt wirklich nichts, auch nur ein entferntesten Positives zu finden an seinen Taten.
Insofern, wenn ihr gerade Dexter Wiedererwachen schaut und von Folge zu Folge nicht abwarten könnt, dann schaut doch unbedingt mal in Trap rein. Trap No Way Out, der volle deutsche Titel. Bei Wow und Sky streamt er und ist nur 1 Stunde und 45 Minuten lang. Ich weiß, das ist auch dir wichtig, dass ein Film nicht Überlänge hat, Jenny.
Also ich habe nichts gegen Filme, die Überlänge haben, solange sie das begründen. Und dieser Film hat genau die richtige Länge für seine Story.
Insofern lasst euch das unbedingt als Empfehlung mitgeben von Jenny. Von mir gibt's nur noch als Hinweis zum letzten Podcast eine kurze Anmerkung. Da war ja noch nicht bekannt, dass Peacemaker, ob Peacemaker kommt oder nicht. Es kam jetzt gerade die Meldung, am 22. August ist es soweit. Ihr könnt das also für bare Münze nehmen, was wir vor 3 Tagen erzählt haben. In diesem Sinne verabschieden wir uns. Lasst euch nicht einfangen in diversen Konzert- und Serienkiller-Situationen. Danke, dass du hier warst, Jenny.
Danke für die Einladung.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende.